Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Pünktliche Lieferungen der Impfdosen, aber nicht für die EU, sondern für andere. Das ist der Vorwurf, den die Europäische Union dem Pharmaunternehmen AstraZeneca macht. Der Streit geht auch heute weiter, wie auch die Diskussion um die Anti-Corona-Maßnahmen hier in Deutschland. Speziell im Kampf gegen die zuerst in Großbritannien nachgewiesene ansteckendere Mutante verweist der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité heute Abend im Tagesthemeninterview auf die geltenden Anti-Corona-Maßnahmen.
Allentscheidend ist, welche allgemeinen Maßnahmen wir haben, denn die helfen auch gegen die Mutanten. Und deswegen können wir im Moment in Deutschland auch mit guter Hoffnung davon ausgehen, dass wir frühzeitig mit unseren jetzigen Maßnahmen intervenieren und diese Mutanten sich demnächst erstmal nicht so stark verbreiten, wenn wir das noch ein bisschen durchhalten.
Corona, die Anti-Corona-Maßnahmen und der Streit ums Impfen, gleich unser erstes Thema. Demnächst wird eine Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz erwartet, ob die AfD als Verdachtsfall eingestuft wird. Aus Sachsen-Anhalt wird jetzt bekannt, dass der Landesverband der AfD dort vom Landesverfassungsschutz schon beobachtet wird. Wir berichten und dazu gleich ein Interview mit dem Extremismusforscher Steffen Keilitz. Und die USA und Russland haben sich auf eine Verlängerung des New START-Abkommens zur Begrenzung von Atomwaffen verständigt. Auch dazu mehr hier bei uns im Deutschlandfunk bis Mitternacht. Die Reduzierung des Flugverkehrs auf nahezu null. Darüber hat Innenminister Seehofer jetzt in einem Gespräch mit Bild laut nachgedacht. Es ist ein Gedankenspiel, das Seehofer angesichts der neuen und wohl ansteckenderen Virusmutante anstellt und das an weitere verschärfte Anti-Corona-Maßnahmen denken lässt. Auch heute zirkelt die Debatte aber vor allem wieder um den von vielen als zu langsam kritisierten Impfstart. Aus Berlin fasst Jürgen König zusammen.
Noch ist der Impfstoff von AstraZeneca in der EU nicht zugelassen worden. Und es machen Medienberichte die Runde, etwa im Handelsblatt, die sich auf deutsche Koalitionskreise berufen, denen zufolge der Impfstoff bei Menschen über 65 Jahren nur eine Wirksamkeit von 8% habe. Dies wies ein Sprecher von AstraZeneca heute als komplett falsch zurück. Die Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel schließe ältere Menschen mit ein, hieß es. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, der Arzt Peter Liese, widersprach den Meldungen, sie seien, so wörtlich, hanebüchener Unsinn. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, zeigte sich im ZDF zurückhaltend.
Also zuerst einmal werde ich mich an diesen Spekulationen nicht beteiligen. Was ja gerade passiert ist, dass die Daten ausgewertet werden. Das sind riesige Datenpakete aus den Studien, die bei der Europäischen Zulassungsbehörde, bei der EMA und bei der Ständigen Impfkommission hier bei uns in Deutschland jetzt ausgewertet werden. Wir werden auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse nächste Woche entscheiden, welche Gruppen, auch welche Altersgruppen dann eben zuerst auch mit diesem Impfstoff geimpft werden. Eins ist aber auch klar, wir haben in jeder Altersgruppe Menschen mit Vorerkrankungen. Wir werden den Impfstoff in jedem Fall, aber wir warten jetzt erstmal die Entscheidung ab, natürlich auch gut gebrauchen können.
Im anhaltenden Streit über die Unternehmenspolitik von AstraZeneca, den Impfstoff weiter in vollem Umfang an Großbritannien zu liefern, nicht aber in der zugesagten Menge an die EU, werden Forderungen lauter, für die in der EU hergestellten Impfdosen von AstraZeneca Exportbeschränkungen oder Verbote auszusprechen. Auch Jens Spahn könnte sich derlei vorstellen.
Nun kann ich bei einem komplexen Prozess wie der Impfstoffproduktion auch verstehen, wenn es mal zu Produktionsproblemen kommt. Aber dann muss es eben auch alle fair und gleich betreffen. Deswegen macht aus meiner Sicht es Sinn, dass wir eine Exportbeschränkung haben. Heißt also, dass Impfstoffe, die Europäische Union verlassen, eine Genehmigung brauchen, damit wir zumindest mal wissen, was in Europa hergestellt wird, was Europa verlässt, wohin es Europa verlässt und ob das eben dann auch eine faire Verteilung ist.
Die Apothekerin und grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus sieht kaum Chancen, mit Exportverboten oder anderen rechtlichen Schritten gegen AstraZeneca vorzugehen. Im Deutschlandfunk sagte sie,
wir können jetzt AstraZeneca vor Gericht zerren und sagen, ihr erfüllt euren Vertrag nicht, den wir mit euch geschlossen haben. Und dann kriegen wir vielleicht 2024 ein Urteil, was dann sagt, ja, ihr hattet recht, aber das nützt uns ja nichts mehr.
Am Nachmittag meldete die Bild-Zeitung, Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, wolle zur Bekämpfung der Corona-Pandemie den Flugverkehr nach Deutschland auf nahezu null reduzieren. Den Angaben zufolge sagte der Minister der Zeitung, die zusätzliche Gefährdung durch die zahlreichen Virusmutationen mache es nötig, auch drastische Maßnahmen zu prüfen. Auch schärfere Kontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, seien geplant. Aus dem Bundesinnenministerium wurden diese Angaben bisher weder bestätigt noch dementiert. Auf der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag soll sich Kanzlerin Merkel zurückhaltender geäußert haben, wie das Hauptstadtstudio aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Mutationen gäben Anlass zur Sorge, man müsse vermeiden, dass sie dominant werden. Reisen in Mutationsgebiete solle man nicht befördern, deutsche Bürger müssten aber immer wieder nach Deutschland zurückkehren können. Der Warenverkehr müsse frei bleiben.
Aus Berlin berichtete Jürgen König. Und wenn der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn, wie gerade gehört, im Streit um Impfdosen und ein Impfstoffproduzenten das Wort Exportbeschränkung in den Mund nimmt, dann darf man das als nicht besonders subtile Drohung verstehen. Die Europäische Union hat den Druck auf AstraZeneca jetzt noch weiter erhöht und, wie Peter Kapern aus Brüssel berichtet, nicht ohne Effekt.
Es gibt Bewegung im Streit um die Impfstofflieferungen von AstraZeneca. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat der Pharmakonzern angeboten, seine für Februar angekündigten Lieferungen an die EU-Staaten um eine Woche vorzuziehen, vom 15. auf den 7. Der EU-Kommission reicht das aber bei weitem nicht, denn die Lieferzusagen von AstraZeneca beziehen sich auf Quartale. Und ein bloßes Vorziehen einer Impfstoffauslieferung im Februar bedeutet noch nichts für die Gesamtsumme der Impfstoffdosen, die im ersten Vierteljahr an die EU-Mitgliedstaaten ausgeliefert werden soll. Eigentlich hatte sich das Pharmaunternehmen vertraglich verpflichtet, bis Ende März 80 Millionen Dosen zu liefern. Vor 1,5 Wochen dann die überraschende Ankündigung, es würden nur 31 Millionen Dosen bereitgestellt. Seither übt die EU massiven Druck auf das Unternehmen aus. Ursula von der Leyen gab sich heute bei ihrem Auftritt beim virtuellen Weltwirtschaftsforum noch eher zurückhaltend. Sie erinnerte daran, dass die EU insgesamt Milliardensummen in die Entwicklung von Impfstoffen investiert habe. AstraZeneca zum Beispiel hat 336 Millionen Euro erhalten.
Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines. And now the companies must deliver. They must honor their obligations.
Und jetzt, so von der Leyen, müssten die Unternehmen auch liefern. Sie müssten zu ihren Verpflichtungen stehen. Dazu sieht sich AstraZeneca aber nicht in der Lage. Es habe da Schwierigkeiten in der Lieferkette gegeben, in einem Werk in Belgien. So die Begründung für die Liefermengenkürzung. Trotzdem sei es nicht akzeptabel, so das Argument der Europäischen Union, wenn die dadurch verursachten Engpässe ausschließlich zu Lasten der EU gingen. Sie verweist auf Informationen, wonach die Impfstofflieferungen zum Beispiel an Großbritannien nicht gekürzt wurden. Und deshalb hatte Brüssel gestern Abend einen sogenannten Transparenzmechanismus angekündigt. Wer künftig in der EU produzierte Impfstoffe in Drittstaaten exportieren will, der muss sich das vorab genehmigen lassen. Ein brisantes Thema. Schließlich wird ein Teil der Impfstoffe, die AstraZeneca an Großbritannien verkauft, innerhalb der Europäischen Union hergestellt. Impfnationalismus, so lautete prompt der Vorwurf, der in britischen Medien und von britischen Politikern gegen die EU erhoben wurde. Und Kommissionssprecher Eric Mamère versuchte sich heute Mittag an Erläuterungen.
This is not about blocking, this is about knowing.
Es gehe der EU nicht darum, Exporte zu blockieren, sondern nur darum, über Exporte Bescheid zu wissen. Dieser Versuch, die Drohung mit einem Exportverbot wieder einzufangen, klang halbherzig. Und das sollte er wohl auch. Denn ein solches Verbot hat viele Befürworter. Zum Beispiel den CDU-Europaabgeordneten Peter Liese.
Wenn wir aber feststellen, dass wir hier an der Nase herumgeführt werden, dann muss es auch ein Exportverbot geben. Ich hoffe, dass es eine friedliche Lösung gibt, aber die Europäische Union wird sich nicht an der Nase herumführen lassen.
So Liese heute früh im Deutschlandfunk. In London ist diese Botschaft jedenfalls angekommen. Ein Exportverbot für AstraZeneca-Impfstoffe wäre ein Rückschlag für die Impfstrategie der britischen Regierung. Der britische Gesundheitsminister Hancock kündigte am Nachmittag an, mit der EU zusammenarbeiten zu wollen, damit keine Blockade verhängt wird. Protektionismus, so Hancock weiter, sei mitten in der Pandemie jedenfalls nicht der richtige Weg.
Aus Brüssel war das Peter Kapern. Und in einem Interview mit der Welt verteidigt sich AstraZeneca jetzt damit, dass die EU den Impfstoff zu spät bestellt habe. Der Vertrag mit Großbritannien sei 3 Monate früher geschlossen worden. Und jetzt kommen wir noch mal zu den finanziellen Corona-Folgen. Um die abzumildern, hat die Bundesregierung ja Schulden in Rekordhöhe gemacht. Und langsam taucht die Frage am Horizont auf, wann es ein Zurück zur Schuldenbremse geben könnte. Und da sorgte Kanzleramtsminister Helge Braun jetzt für eine Überraschung. Er stellt die Schuldenbremse zur Debatte. Theo Gerst dazu aus Berlin.
Heller Aufruhr in der Union. Warum jetzt und das ohne Not? Und warum hat niemand Bescheid gesagt? Auf solche ersten Reaktionen hinter vorgehaltener Hand folgte am Nachmittag das Ausbremsen. Und es klang, als hätten sich CDU und CSU bis auf die Wortwahl abgestimmt.
Das ist nicht meine Position, ich habe eine andere.
Das ist nicht meine Position, es ist nicht die Position unserer Haushalts- und Wirtschaftspolitiker. Und es ist auch keine mehrheitsfähige Position in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
So versuchten zuerst CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und dann Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus die Wogen zu glätten, nachdem Kanzleramtschef Helge Braun einen dicken Stein ins Wasser geworfen hatte. Die rechte Hand von Kanzlerin Angela Merkel will die Schuldenbremse des Grundgesetzes für die nächsten Jahre aussetzen und dafür einen kontinuierlich sinkenden Korridor, wie viele neue Schulden gemacht werden, festsetzen. Und Braun will ein klares Zieldatum, wann die Schuldenbremse wieder gilt. Vorher sei sie aber auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten, hatte Helge Braun in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt argumentiert und CDU und CSU damit kalt erwischt.
Ich wünsche der Unionsfraktion bei dieser Frage heute gute Beratung,
meinte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich denn auch suffisant. Und es wurde so lebhaft, dass der frisch gewählte Parteichef Armin Laschet Klartext reden musste. Die Schuldenbremse sei eine große Errungenschaft, sie müsse erhalten bleiben. Wenn aber Regierungsmitglieder es für erforderlich hielten, die Verfassung ändern zu wollen, dann sollten sie dies in Zukunft mit Fraktion und Partei abstimmen. Das könne man nicht mal so eben machen. So berichten es Teilnehmer der Sitzung. Heißt übersetzt, die Schuldenbremse bleibt. Ob sie in der Not einer Pandemie für jeweils ein Jahr ausgesetzt wird, so wie für 2020 und 2021, wird auch weiterhin immer wieder eigens entschieden, und zwar vom Bundestag. So dürfte es auch kommen, denn Alexander Dobrindt deutete heute schon vorsichtig an, dass die Schuldenbremse auch kommendes Jahr wohl kaum einzuhalten ist.
Wenn es die Situation erfordert, und das kann im Laufe der Pandemie ja auch die Erkenntnis reifen, dass wir für 2022 zusätzliche Mittel brauchen, um die Wirtschaft beispielsweise zu stabilisieren, dann kann der Deutsche Bundestag wieder die Entscheidung treffen, die außergewöhnliche Notsituation zu nehmen und neue zusätzliche Schulden aufzunehmen.
Tatsächlich klafft in der Finanzplanung nicht nur für 2022, sondern auch in jedem Jahr danach ein Loch in zweistelliger Milliardenhöhe. Finanzminister Scholz hatte das vor Monaten mit dem Wort Handlungsbedarf umschrieben. Heute zeigte er sich offen für Brauns Vorschlag. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte dagegen den Vorstoß scharf. Die Schuldenbremse sollte nicht aufgegeben werden.
Sonst geht die Disziplin und die Besonderheit höherer Kreditaufnahme verloren.
Genugtuung dagegen bei Linken und Grünen. Die dümmste Regel Deutschlands werde einen Tod auf Raten sterben, sagte Fabio De Masi von der Linkspartei. Es sei gut, dass die ideologische Front bei der Schuldenbremse bei der Union jetzt bröckle, erklärte Sven-Christian Kindler von den Grünen.
Unser Korrespondent Theo Gers aus Berlin. Zum Wesen der Geheimdienste gehört, dass sie im Geheimen arbeiten, im Prinzip. Da war es schon mindestens ein Vorfall, dass es in der vergangenen Woche Medienberichte gab, wonach beim Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt eine Entscheidung unmittelbar bevorstehe, die AfD als Verdachtsfall einzustufen und entsprechend zu beobachten. Wie der Verfassungsschutz künftig mit der AfD umgehen wird, dazu schweigt Präsident Haldenwang bisher. Aus Sachsen-Anhalt wurde heute aber bekannt, dass der AfD-Landesverband dort jetzt vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird. Nadine Lindner berichtet.
Die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall fiel offenbar bereits am 12. Januar. Gestern Abend wurde sie dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Landtags in Magdeburg mitgeteilt. Unter anderem hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. Für Sebastian Striegel, Landtagsabgeordneter der Grünen, ist die Beobachtung folgerichtig.
Die AfD ist eine völkische, eine rassistische, eine rechtsextreme Partei. Und wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, muss der Verfassungsschutz eine solche Partei auch beobachten.
Striegel betont im MDR aber auch, dass man sich vor allem politisch und gesellschaftlich gegen die Ziele der AfD engagieren müsse. Die AfD hat in Sachsen-Anhalt 1400 Mitglieder. Sie dürfen nun mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden. Dazu zählt unter anderem die Auswertung von Telefonaten, Mails, Chatgruppen und die Finanzströme der Partei. Auch Faulate könnten eingesetzt werden, allerdings müssen diese Mittel immer dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Der Rechtsextremismus-Experte von Miteinander e.V. David Biegrich weist im Gespräch mit dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio auf die lange rechte Tradition hin.
Man muss sich einfach vor Augen halten, das Dreieck zwischen Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt in gewisser Weise die Schrittmacher oder die Motoren für den Rechtsruck der AfD, den schrittweisen Rechtsruck der AfD in den zurückliegenden 5 bis 7 Jahren waren.
Biegrich glaubt nicht, dass die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall Wähler abschreckt. Es zeichnet sich ab, dass die AfD die in ihren Augen ungerechtfertigte Beobachtung zum Wahlkampfthema im Vorfeld der Landtagswahl am 6. Juni machen will. Auch im Bund steht eine Entscheidung zur Zukunft der AfD an. Nach Medienberichten war erwartet worden, dass der Verfassungsschutz diese Woche bekannt gibt, ob die AfD insgesamt als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Doch die AfD hatte 2 Klagen und 2 Eilanträge beim Verwaltungsgericht in Köln eingereicht, um genau das zu verhindern. Für Stefan Brandner, Bundesvize der AfD, ist dem Verfassungsschutz die Indiskretion aus Sicherheitskreisen auf die Füße gefallen.
Na ja, klar, ich sage mal, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist vorgeprescht, hat irgendwas durchgestochen oder durchstechen lassen an die Medien. Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir ja jetzt noch gar nicht klagen können.
In einer ersten Zwischenentscheidung vom Nachmittag gab es jedoch einen Dämpfer vom Verwaltungsgericht für die AfD. Denn das Gericht in Köln sah keinen Anlass, dem Verfassungsschutz zu untersagen, die Mitgliederzahl des Flügels bzw. Ex-Flügels mit 7.000 anzugeben. Offen ist nach wie vor die Klage der AfD, nachdem dem Verfassungsschutz verboten werden soll, die Partei als Verdachtsfall einzustufen bzw. öffentlich darüber zu sprechen. Das Bundesamt hat bis morgen um 12 Uhr Zeit für eine Stellungnahme. Wann die Eilentscheidung in Köln fällt, ist offen. Die Hängepartie geht weiter.
Aus Berlin war das Nadine Lindner. Und über die AfD und die Frage nach einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz konnte ich vorhin mit Steffen Keilitz sprechen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Und sein Schwerpunkt ist dort unter anderem die Extremismusforschung. Ich habe ihn zuerst gefragt, was die Entscheidung in Sachsen-Anhalt jetzt für die AfD dort bedeutet.
Ja, für die Partei ist es natürlich im Wahljahr schon ein Problem, das sich natürlich auch auf die innerparteilichen Auseinandersetzungen auswirkt. Wir haben ja in letzter Zeit gesehen, dass ein Teil der Partei um Meuthen herum unter dem Druck der drohenden Verfassungsschutzbeobachtung kalte Füße bekommt und hier natürlich diese Beobachtung möglichst abwenden will. Und was aber natürlich jetzt viel zu spät kommt, auch angesichts der Ausrichtung gerade der Landesverbände im Osten. Und hier ist eine weitere Zuspitzung der innerparteilichen Auseinandersetzung zu erwarten.
Spielt diese innerparteiliche Auseinandersetzung denn tatsächlich auch in Sachsen-Anhalt? Denn dieser Machtkampf wird ja oft beschrieben auch als Kampf zwischen Ost und West.
Ja, vollkommen richtig. Also innerhalb der Landesverbände Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt kann man sagen, das, was früher der Flügel war, der formal aufgelöst ist, da spielt diese Auflösung eigentlich gar keine große Rolle, weil der Flügel tatsächlich hier schon der ganze Vogel war. Und wir haben eine eindeutig rechtsextremistische Ausrichtung dieser Landesverbände. Also wir haben hier Landesverbände, die klar hinter dem Kurs, den auch ja Höcke als Reaktion auf die Parteitagsrede von Meuthen ausgegeben hat, klare Mehrheiten in diesen Landesverbänden.
Und wenn wir umgekehrt fragen, wir wissen, dass in Sachsen-Anhalt die AfD die größte Oppositionspartei ist, wie auch im Bund. Was heißt das für das Land Sachsen-Anhalt, dass jetzt die größte Oppositionspartei vom Verfassungsschutz, vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird?
Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland natürlich. Und die Entscheidung wurde sich ja nicht leicht gemacht. Nach meiner Einschätzung als Rechtsextremismusforscher kam diese Entscheidung zu spät. Also eigentlich hätte diese Beobachtung viel früher eingeleitet werden müssen. Wir erinnern uns ja auch noch an den früheren Landesvorsitzenden, gerade in Sachsen-Anhalt mit André Poggenburg und seinen Äußerungen. Also wir können nicht sagen, dass da der Landesverband in Sachsen-Anhalt erst in den letzten 1-2 Jahren deutlich gemacht hat, dass er rechtsextremistisch ausgerichtet ist, sondern das ist tatsächlich jetzt schon ein längerer Vorlauf. Und bei allem Verständnis dafür, dass es natürlich eine sehr sorgfältige Prüfung braucht, hat es hier doch zu lange gedauert im Zeitverlauf. Und man hat damit natürlich schon auch zugelassen, dass sich die Partei in der breiten Fläche, gerade in den östlichen Bundesländern, etablieren konnte, trotz ihrer Ausrichtung. Und das macht es natürlich dann schwieriger, ab einem bestimmten Zeitpunkt den Leuten im Land zu verdeutlichen, ihr habt da eine rechtsextremistische Partei gewählt.
Der Verfassungsschutz, also der Bundesverfassungsschutz, der bezeichnet prominente Vertreter des Flügels ja jetzt schon als rechtsextremistisch. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich, wenn künftig eben auch der Landesverfassungsschutz mit geheimdienstlichen Mitteln beobachten kann?
Also ich bin gerade mit Blick auf die AfD sehr skeptisch, dass wirklich nachrichtendienstliche Mittel wirklich eingesetzt werden sollten. Es sollte auf Ausnahmefälle begrenzt werden. Die öffentlich zugänglichen Materialien reichen hier vollkommen für die Einschätzung aus. Wir haben hier gerade im ersten NPD-Verbotsverfahren gesehen, welche Problematik die Praxis des Einsatzes von V-Leuten mit sich bringt.
Herr Keilitz, ist es auch das Plädoyer dagegen, die AfD überhaupt als Beobachtungsfall einzustufen?
Nein, ganz und gar nicht. Diese Einstufung ist wichtig und überfällig. Das habe ich ja auch vorher versucht deutlich zu machen. Mein Plädoyer richtet sich daraus, dass es keinesfalls eine zwingende Konsequenz daraus ist, dass man das Mittel, das man dann einsetzen darf, die nachrichtendienstliche Beobachtung, auch ausschöpfen sollte.
Jetzt
ich halte es vielmehr für ein problematisches Mittel, Personen aus rechtsextremistischen Parteien anzuwerben, um über diese zu berichten. Wir hatten gerade auch mit Blick auf die NPD hier sehr viele unzuverlässige Berichte, wo von V-Leuten, V-Personen berichtet wurde in der öffentlichen Darstellung, dass sie auch diese Gelder dann quasi der eigenen rechtsextremistischen Organisationen zugeführt haben. Dass also indirekt der Verfassungsschutz über V-Personen mit zur Finanzierung beigetragen hat von rechtsextremistischen Organisationen. Ich halte das nicht für eine günstige Geschichte. Wir haben ja auch mit Blick auf die NPD-Verbotsverfahren die klare Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes gehört, dass V-Personen auf keinesfalls in den in führenden Funktionen tätig sein dürfen, weil sie sonst das Beobachtungsergebnis verfälschen.
Die Erfahrung, das denke ich auch, mit den V-Leuten im NPD-Verbotsverfahren, die sitzen sicherlich vielen noch in den Knochen. Jetzt wehrt sich die AfD ja auch mit dem Argument eben gegen eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz mit dem politischen Argument, dass der Verfassungsschutz da eben politisch instrumentalisiert werde. Eine Partei, die in Sachsen-Anhalt, wo ich jetzt nochmal bin, bei über 20% in den Umfragen steht, wie gesagt, die größte Oppositionspartei ist. Muss da die politische Auseinandersetzung nicht auch tatsächlich politisch geführt werden?
Die Auseinandersetzung mit der AfD muss natürlich ohnehin in erster Linie politisch und gesellschaftlich geführt werden. Nur ändert das ja nichts an der Einstufungsgrundlage des Verfassungsschutzes. Und hier erfüllt eben die AfD die Kriterien für eine Einstufung als Beobachtungsfall. Und das, insofern ist diese Einstufung aus meiner Einschätzung, wie gesagt, überfällig. Die östlichen Landesverbände und der Landesverband in Sachsen, der noch aussteht mit der Einstufung, sind klar rechtsextremistisch einzuschätzen. Es gehört zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes, das eben auch kundzutun und entsprechend einzustufen. Ansonsten hat man ja immer diese Problematik, dass die AfD dann quasi so tut, wir haben Verfassungsschutz. Wenn wir rechtsextremistisch wären, dann müsste es der Verfassungsschutz ja sagen. Das wäre ja umgekehrt dann die Argumentation der AfD. Das heißt, diese offene Einstufung muss natürlich erfolgen. Und das ist natürlich das gute Recht der AfD, auch juristisch dagegen vorzugehen, meines Erachtens mit wenig Erfolgsaussichten. Und die Größe der Anhängerschaft einer Partei kann hier natürlich kein Kriterium sein.
Steffen Keilitz vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Heute Abend hier in Das war der Tag. Vielen Dank Ihnen.
Ja, sehr gerne.
Und um jetzt 23.34 Uhr kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages im Überblick. Nach dem Bruch der Regierungskoalition in Italien vor 2 Wochen hat Ministerpräsident Conte offiziell seinen Rücktritt bei Staatspräsident Mattarella eingereicht. Jörg Seiselberg.
Die Amtsgeschäfte darf Conte vorerst weiterführen. Ab morgen will Staatspräsident Mattarella dann Gespräche führen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Vertreter aller im Parlament vertretenen Parteien werden in den Quirinalspalast gebeten. Mit ihnen will Mattarella herausbekommen, ob eine neue Mehrheit im bestehenden Parlament machbar ist. Bis Donnerstag sollen diese Gespräche dauern. Danach könnte der Staatspräsident einen Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilen. Als möglich gilt, dass Conte eine weitere Chance erhält. Die beiden größten Parteien der bisherigen Koalition, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten, haben sich dafür ausgesprochen, mit dem parteilosen Juraprofessor weiterzumachen. Unabhängig davon mehrten sich im Laufe des Tages die Kompromisssignale der bisherigen Koalitionspartner. Auch eine Rückkehr des ehemaligen Ministerpräsidenten Renzi in die Regierung wurde nicht mehr völlig ausgeschlossen. Aus dem Mitte-Rechts-Lager sendet Silvio Berlusconi grundsätzlich Bereitschaft, bei einer Art Regierung der nationalen Einheit mitzumachen. Die bisherige Koalition war zerbrochen im Streit unter anderem über die Verwendung der aus Brüssel zugesagten Corona-Hilfsmilliarden. Im Senat hatte Conte die absolute Mehrheit verloren.
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat entschieden, dass Geflüchtete nicht nach Griechenland abgeschoben werden dürfen. Als Grund nennen die Richter die derzeitige Corona-bedingte wirtschaftliche und soziale Situation in Griechenland. Philipp Rayon.
Momentan sei nicht klar, dass Geflüchtete in Griechenland das Nötigste bekämen, so die Richter des OVG Münster. Dazu zählten etwa Brot, Seife und ein Bett. Asylanträge in Deutschland dürften deshalb nicht abgelehnt werden, nur weil Flüchtlinge zuvor in Griechenland aufgenommen worden waren. Und auch eine Abschiebung in das EU-Mitgliedsland komme derzeit meist nicht in Frage. Zu groß sei die Gefahr, dass dort eine menschenunwürdige und erniedrigende Behandlung drohe. Die obersten Verwaltungsrichter des Landes begründen das mit der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Situation in Griechenland. Ein Syrer und ein Eritreer hatten gegen die Ablehnung ihrer Asylanträge geklagt und zunächst verloren. Das OVG hat ihnen nun Recht gegeben.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat heute eine erste Zwischenbilanz nach einem Jahr Corona-Pandemie gezogen und unter anderem mehr finanzielle Unterstützung gefordert. Birte Sönnigsen.
Mit Blick auf die ansteckenderen Virusmutationen fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft, dass die Teststrategie angepasst wird. Personal und Patienten müssten konsequent getestet werden, wenn es sein muss, Tag für Tag, sagt Georg Baum, Geschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Baum wünscht sich neue Vorgaben vom Robert-Koch-Institut, damit Kliniken selbst darüber entscheiden können, wer und in welchem Umfang getestet wird. Auch ohne, dass zum Beispiel Krankenkassen wegen der höheren Kosten ihr Veto einlegen können. Keine Entwarnung wollen die Kliniken mit Blick auf die Patientenzahlen geben. Zwar liegen immer weniger mit einer Covid-Erkrankung in den Krankenhäusern, von Entspannung könne aber keine Rede sein. 4.600 Menschen werden aktuell auf deutschen Intensivstationen behandelt. Mehr als die Hälfte von ihnen wird beatmet. Insgesamt sind das aber deutlich weniger als noch vor 2 Wochen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hofft, dass zumindest der Höhepunkt der Belastung für die Intensivstation überschritten ist.
Im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Komplex steht dem Bonner Landgericht ein weiteres Großverfahren bevor. Jochen Hilgers.
Laut Bonner Landgericht wurde heute auch ein europaweiter Haftbefehl gegen den in der Schweiz lebenden Anwalt erlassen. Er gilt als einer der Architekten des Steuerkarussells Cum-Ex. Zwischen den Jahren 2007 und 2013 soll er sich laut Landgericht Bonn mit mehreren Mittätern der besonders schweren Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben. Dabei soll er eine Bank zur Aufnahme von Cum-Ex-Geschäften bewogen und zum Teil gutgläubige Investoren akquiriert haben. Der Steueranwalt muss sich zudem vor dem Wiesbadener Landgericht verantworten. Auch dort besteht ein Haftbefehl. Es geht um einen angeblichen Schaden in Höhe von 113 Millionen Euro. Wegen der Corona-Pandemie ist der Prozessbeginn aber gerade erst erneut verschoben worden. Der Cum-Ex-Komplex gilt als der vermutlich größte Steuerbetrug in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zahlreiche mutmaßliche Täter sollen sich Erstattungen von nie gezahlten Steuern erschlichen haben. Der Steueranwalt hatte die Geschäfte stets als legal bezeichnet.
Und noch der Blick zur Börse, wo sich der DAX heute von einem schwachen Wochenstart erholt hat. Aus Frankfurt am Main dazu Konrad Busen.
Der Internationale Währungsfonds erwartet für Deutschlands Wirtschaft ein Plus von 3,5% in diesem Jahr. Das ist ein kleinerer Wert als bisher vom IWF geschätzt. Aber der Grund dafür ist gar nicht so negativ. Weil der Wirtschaftsabsturz hierzulande im letzten Jahr geringer war als ursprünglich gedacht, dürfte die Erholung dieses Jahr etwas weniger dynamisch ausfallen. Für die USA hat der IWF seine Wachstumsprognose deutlich angehoben und China dürfte nach Ansicht des IWF mit einem Plus von über 8% den Vogel abschießen unter den großen Volkswirtschaften. Alles in allem keine schlechten Aussichten. Und das schlug sich beim DAX nieder an diesem Dienstag. Er stieg um 1,7% auf 13.871 Punkte. Mit Argusaugen lesen Analysten zurzeit alle Quartalsberichte, nochmal aufmerksamer als sonst, weil in den Berichten ja Ausblicke drinstehen darauf, was die Unternehmen von diesem Jahr erwarten. Heute hat General Electric gepunktet, der große amerikanische Siemens-Konkurrent. Quartalsbericht und Ausblick fielen besser aus als gedacht. Auch der Lichtkonzern Osram hat seine Prognose erhöht. Und bei Lanxess, dem Chemie- und Kunststoffkonzern, da lief schon zum Ende des letzten Jahres das Geschäft besser als bisher angenommen. Und zwar vor allem das Geschäft mit der Autoindustrie.
Aus Frankfurt am Main berichtete Konrad Busen. Die Sache war jetzt schon ein kleines bisschen eilig. Noch bis zum 5. Februar, also bis Ende nächster Woche, läuft der New START-Vertrag zwischen den USA und Russland zur Begrenzung von Atomwaffen. Bisher hatten sich die russische und die US-Regierung von Donald Trump nicht auf eine Verlängerung verständigen können. Wäre der Vertrag einfach ausgelaufen, hätte es zum ersten Mal seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das den Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt. Jetzt aber wird eine Einigung gemeldet nach dem ersten Telefonat des neuen US-Präsidenten Biden und dem russischen Präsidenten Putin. Doris Simon in Washington, was ist bekannt? Was haben Moskau und Washington verabredet?
Ja, interessant ist vorneweg, dass der Kreml als Erste gemeldet hat, dass es eine prinzipielle Einigung gebe mit Washington über die fünfjährige Verlängerung dieses New START-Abkommen. Die Verhandlungen liefen ja schon länger auch unter der Regierung Donald Trump, aber sie kamen zu keinem Abschluss. Jetzt war aber erwartet worden, dass wenn die Regierung Biden übernimmt, dass es doch schnell gehen könnte. Und so ist es. Und nach diesem Gespräch heute wurde eben bekannt, es wird um 5 Jahre verlängert. Die Zahl der atomaren Sprengköpfe bleibt auf 1.550 pro Land begrenzt. New START, das ist ja der letzte große Abrüstungsvertrag dieser Art, den es noch gibt zwischen Russland und den USA. Die USA hatten ja ihrerseits den INF-Vertrag gekündigt. Und das ist eben von russischer Seite war das Signal, wir wollen eine Normalisierung. Wohl in der letzten Woche schon haben die Russen hier in Washington angeklopft. Sie würden auch gerne mit dem neuen Präsidenten sprechen, also Wladimir Putin. Und heute ist dieses Gespräch zustande gekommen. Von US-Seite wurden ganz andere Themen bei diesem Telefonat hervorgehoben, nämlich, dass der Präsident klargemacht habe, die USA seien entschlossen zu handeln, wenn eigene Interessen zu verteidigen wären gegen bösartige Aktionen Russlands. Biden hat die Vergiftung von Alexei Nawalny angesprochen, hat die Proteste bzw. die Reaktion der russischen Sicherheitskräfte auf die Proteste mit Tausenden von Festnahmen kritisiert. Er hat angesprochen das Thema, dass die Russen Kopfgeld ausgesetzt haben sollen auf US-Soldaten in Afghanistan und natürlich auch den SolarWinds Hackerangriff im Dezember. Das ist natürlich ein ganz anderer Ton, als Wladimir Putin es gewohnt war, wenn er denn mit Donald Trump überhaupt gesprochen hat. Und es war, glaube ich, für beide Seiten klar, einerseits ihre Positionen zu bestätigen, andererseits zu sagen, wir sind wieder im Gespräch. Von US-Seite hieß es heute, es sei offen und geschäftsmäßig gewesen. Und es wurde betont, bevor Joe Biden den Hörer aufgenommen hat, um mit Wladimir Putin zu sprechen, hat er vorher mit sämtlichen Verbündeten, mit der Kanzlerin ja auch Anfang der Woche und vor allem mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erst gesprochen.
Ja, und jetzt nach dem Fall Nawalny, da gibt es hier wieder eine größere Diskussion um das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Was sagt Biden dazu?
Ja, Biden hat auch schon während des Wahlkampfs immer wieder gesagt, er ist gegen dieses Projekt, es sei gegen die Interessen von Europa, es würde nur den Russen dienen. Und heute hat seine Sprecherin Jen Psaki gesagt, es sei ein wirklich schlechter Deal für Europa. Die US-Regierung werde jetzt nochmal die Maßnahmen überprüfen. Es gibt ja bereits Sanktionen. Der Kongress hatte im Dezember ja nochmal eine Verschärfung beschlossen, die zum Beispiel Versicherungsunternehmen und Unternehmen, die zertifizieren, betreffen. Wer an Pipeline-Bau beteiligt ist, muss zertifiziert werden von deutschen oder von dänischen Behörden. Und diese Unternehmen haben nur noch bis Ende Januar eine Frist, um sich zurückzuziehen. Andererseits, im anderen Fall werden sie auch von Sanktionen betroffen sein. Und das sind eben Gesetze von einer großen Mehrheit von Demokraten und Republikanern. Die kann der Präsident auch nicht zurücknehmen. Und Präsident Biden scheint auch nicht gewillt, die zurückzunehmen.
Und noch der Blick auf das ja jetzt zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Da sind erste formale Hürden inzwischen ja genommen. Wann wird's da spannend?
Ja, es wurde heute zwischendurch schon spannend, nämlich ein Trumps treuer Senator, Rand Paul aus Kentucky, hatte eingebracht die Anfrage, dass man das ganze Verfahren einstellt, weil es nicht verfassungswidrig sei. Diese Initiative von Rand Paul hat 45 republikanische Stimmen von insgesamt 50 Senatoren bekommen. Das heißt, eine übergroße Mehrheit der Republikaner, einschließlich des bisherigen Mehrheitsführers Mitch McConnells, war dafür, hat dafür optiert, dieses Impeachment-Verfahren einzustellen. Das zeigt, wohin die Republikaner gehen. Es wird keine Zweidrittelmehrheit geben für eine Verurteilung Donald Trumps. Es wird danach auch nicht mit einer einfachen Mehrheit eine Entscheidung geben können, Donald Trump für immer von öffentlichen Ämtern zu verbannen. Die Republikaner haben sich dafür entschieden, hier in diesem Impeachment-Verfahren nicht mitzuziehen.
Also das würden Sie heute Abend für entschieden sehen?
Nach einem Votum, das 45 von 50 sagen, wir wollen dieses ganze Verfahren absagen und nur 5 Senatoren sich dazu bekennen, 2 Wochen nach den Vorgängen am Kapitol, dem versuchten Umsturzversuch, ich würde sagen, ja, dieses Impeachment wird stattfinden, aber es wird nicht mit einer Verurteilung enden.
Einschätzungen und Informationen waren das. Live aus Washington von unserer Korrespondentin Doris Simon. Vielen Dank dafür. Nach den Berichten, die uns heute Abend erreichen, ist es bisher weitgehend ruhig geblieben in den Niederlanden. Es ist allerdings eine gespannte Ruhe nach den Krawallen der vergangenen Nächte. In zahlreichen Städten kam es ja zu schweren Ausschreitungen, nachdem Proteste gegen die Corona-Maßnahmen inklusive Ausgangssperre eskaliert waren. Michael Schneider berichtet.
Die nächtliche Sperrstunde, die am Wochenende verhängt wurde, für viele war sie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es ist diese Maßnahme, an der sich der gewaltsame Protest in den Niederlanden entzündet hat. Und der dauert nun schon seit 3 Nächten an. Doch angesichts brennender Innenstädte, Randalen und Angriffe gegen die Polizei rudert die niederländische Regierung nicht zurück. Im Gegenteil, Premierminister Mark Rutte verteidigt die Einschränkungen in gewohnt flapsigem Ton.
Wir nehmen all diese Maßregeln nicht für unser Lol.
Wir ergreifen diese Maßnahmen nicht zum Spaß. Wir bekämpfen das Virus und es ist das Virus, das uns unsere Freiheiten nimmt. Deshalb brauchen wir diese blöden Regeln.
Durch das Virus müssen wir die Rotmaßregeln nehmen.
Gleichzeitig appelliert Rutte an alle Niederländerinnen und Niederländer, die sich an die Einschränkungen halten. Das ist nach Darstellung der Regierung die überwiegende Mehrheit. Die Aufständischen dagegen, daran lässt Den Haag keinen Zweifel, das seien wenige krawallbereite Unruhestifter von ganz links und ganz rechts. Sie werden von der Politik zu Außenseitern erklärt. Man fragt sich wirklich, was in die Menschen gefahren ist. Das hat nichts mehr mit politischem Protest zu tun. Das ist einfach kriminelle Gewalt. Und genauso werden wir es behandeln. Es ist eine Flucht nach vorn mit markigen Worten, so wie sie typisch sind für diese niederländische Regierung. Für Verständnis und Entgegenkommen ist da wenig Platz. Das machten auch viele Bürgermeister der besonders betroffenen Städte deutlich. Nicht wenige von ihnen gehören ebenfalls Rüttes Regierungspartei WWD an. So etwa der Bürgermeister von Eindhoven, Jon Joritsma. Nachdem seine Stadt verwüstet wurde, sprach er offen von Bürgerkrieg und legte vor der versammelten Presse noch einmal nach. Ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Es ist der Abschaum der Erde, der unsere Stadt auseinandergenommen hat. Natürlich gibt es Kritik an solchen Formulierungen. Medien und auch gemäßigte Politiker haben die WWD aufgerufen, ihren Ton zu mäßigen. So etwa Christdemokrat Hubert Brüls, selbst Bürgermeister und Vorsitzender im Nationalen Sicherheitsrat.
Wir alle, auch wir
Bürgermeister, sollten aufpassen, was wir sagen. Denn Worte haben einen großen Effekt. Da waren wir uns im Rat auch einig. Das muss mal klar gesagt werden. Und wer schuldig ist, möge sich angesprochen fühlen. Doch von Deeskalation ist wenig zu spüren. Wir gegen die, das ist die Erzählung, die die niederländische Politik gerade verfolgt. Die Hoffnung ist, dass das bei der Bevölkerung verfängt. In unzähligen Interviews fiel immer wieder eine Formulierung: Das hier sind nicht die Niederlande. Bedeutet im Umkehrschluss, gegen die Randalierer sei jede Härte legitim. Law and Order auf Niederländisch, die Rechnung könnte aufgehen. Denn viele Bürger schätzen die klaren Worte des Premiers, nachdem die Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie noch schwer überfordert wirkte. Und die Unterstützung für Mark Rutte und seine Regierung erfreut sich in den Umfragen hoher Werte.
Nicht ganz unerheblich, denn im März wird gewählt. Und dann dürfte auch bewertet werden, wie die Niederlande mit dieser Krise umgehen.
Informationen waren das von Michael Schneider. Hubschrauber über schneebedeckten Berggipfeln, Politprominenz, Security und viel sichtbare Finanzkraft. Das waren in den vergangenen Jahren die Kennzeichen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Dieses Jahr ist jetzt alles anders. Corona-bedingt gab es und gibt es ein Online-Treffen und das Thema war gesetzt, ist auch gerade schon genannt worden. Paul Vorreiter berichtet.
Die große Frage des Online-Treffens des Weltwirtschaftsforums liegt auf der Hand. Wie einen Weg aus der Corona-Krise finden. Als maßgeblich dabei gilt, wie die Corona-Impfstoffe schnell verteilt werden können. Vor dem Hintergrund des Streites mit dem Pharmakonzern AstraZeneca mahnte Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines.
Die EU hat Milliarden in die Forschung, Entwicklung und Produktion von Impfstoffen investiert, um ein wahrhaftig globales Gut bereitzustellen. Jetzt aber müssen die Firmen liefern.
These must deliver.
Liefern will die Kommissionspräsidentin auch in einem anderen Bereich. Wie schon beim Jahrestreffen 2020 knüpfte Kommissionspräsidentin von der Leyen an ihr Megaprojekt an, den Europäischen Grünen Deal, mit dem Europa bis 2050 treibhausgasneutral werden soll. Ein Projekt, dessen Ambitionen Nachahmer gefunden habe, wie von der Leyen stolz hervorhob. Europa will der erste Kontinent sein, der bis 2050 treibhausgasneutral sein wird. Und wir haben erlebt, welchen Schwung dieses Projekt in die Welt gebracht hat. Von Südkorea bis Japan, von Südafrika bis China, all diese wirtschaftlichen Kraftzentren teilen jetzt unsere Ambitionen. Und ich bin hocherfreut, dass Joe Biden in einer seiner ersten Tätigkeiten als US-Präsident das Pariser Abkommen unterzeichnet hat.
One of President Biden's first acts in office.
Die EU stelle sich umweltpolitisch neu auf, aber auch in einem anderen Feld stünden massive Änderungen bevor, bei der Digitalisierung.
The European Union will dedicate 20% of Next Generation EU to digital projects.
Die Europäische Union will 20% des Geldes aus dem Corona-Hilfsfonds Next Generation EU an digitale Projekte knüpfen, um innovative Ökosysteme zu finanzieren, zum Beispiel da, wo Universitäten und Unternehmen Daten erschließen und austauschen können. Die EU unterstützt außerdem eine lebendige Start-up-Szene, so wie in Sofia oder Lissabon, damit Europa ein globales Zentrum für künstliche Intelligenz wird. So, dass die 20er Jahre im 21. Jahrhundert letztlich als das digitale Jahrzehnt Europas bezeichnet werden können.
So that the 2020s can finally be Europe's digital decade.
Doch das digitale Jahrzehnt lässt bisher noch auf sich warten. Im Gegenteil, Kanzlerin Merkel hat in ihrer Rede auf massive Mängel hingewiesen, die durch die Pandemie erst deutlich geworden seien.
Der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft, das beginnt bei der überregionalen Vernetzung der Gesundheitsämter, das beginnt oder zeigt sich bei der Digitalisierung der Verwaltung, das zeigt sich bei der Digitalisierung unseres Bildungssystems, wenn es um Fernunterricht, wenn es um Fernstudiengänge geht. Das heißt, hier haben wir mit unserem Konjunkturprogramm auch angesetzt und gesagt, hier müssen wir besser, schneller werden.
Kanzlerin Merkel plädierte zudem für eine stärkere internationale Zusammenarbeit. So seien in der Pandemie auch globale Wirtschaftskreisläufe erschüttert worden.
Lieferketten haben sich nicht bewährt in Zeiten der Pandemie, zum Teil sind zerbrochen. Und wir müssen jetzt in den Lehren aus der Pandemie bei Fragen, sind das Schwachstellen, wenn wir zu abhängig sind von globalen Lieferketten? Oder wie machen wir solche Lieferketten so stabil und so verlässlich für die Zukunft, dass sie auch in Zeiten des großen Stresses halten?
Gleichzeitig warnte Merkel vor einem Zurückfallen in nationalen Protektionismus. Im Gegenteil, Merkel bezeichnete die Pandemie als Stunde des Multilateralismus.
Paul Vorreiter über das Online-Weltwirtschaftsforum. Und jetzt kommen wir zu unserer Presseschau, heute zusammengestellt von Andreas Diehl und präsentiert von Anja Gawlik.
Kanzleramtschef Braun hat angesichts der Kosten der Corona-Pandemie für eine Aussetzung der Schuldenbremse plädiert und damit eine kontroverse Debatte in der Union ausgelöst. Die Freie Presse aus Chemnitz findet, der richtige Zeitpunkt für eine Reform der Schuldenbremse sei jetzt gekommen. Wer so tut, als müsse nichts geschehen, als könne Deutschland ab 2022 allein mit Ausgabendisziplin und Wachstum die Staatsfinanzen wieder in den Griff bekommen und trotzdem investieren, der streut den Bürgern Sand in die Augen. Die Beseitigung der Corona-Schäden wird noch riesige Summen verschlingen, prognostiziert auch das Darmstädter Echo und ergänzt: Das geht nur mit neuen Schulden. In der Union hört man das gar nicht gerne. Schließlich ist die Schuldenbremse der letzte Markenkern der Konservativen, der die Ära Merkel bisher unbeschadet überstanden hat.
Die Nordwestzeitung aus Oldenburg hält eine Aussetzung der Schuldenbremse für falsch. Dass jetzt offenkundig dem Staat das Geld knapp wird, ist auch ein Resultat vergangener Fehler. Da wurden nämlich in der guten Zeit Einnahmeüberschüsse verkonsumiert, vor allem für soziale Wohltaten. Stichwort Mütterrente, Stichwort Grundrente. Die Ludwigsburger Kreiszeitung gibt zu bedenken, dass die Bundesregierung überhaupt in so hohem Maße Hilfsgelder mobilisieren konnte, lag einzig und allein an ihrer vernünftigen Finanzpolitik der letzten 15 Jahre. Corona wird aber nicht die letzte Großkrise sein. Besser, man hat auch künftig noch Munition für die Bazooka im Schrank. Der Kölner Stadtanzeiger fordert die Regierungen von Bund und Ländern mit Blick auf die vergangenen 12 Monate Corona-Pandemie zu einem noch enger koordinierten Vorgehen auf. Entscheidend ist, wie schnell Fehler korrigiert werden können. Dafür sind regelmäßiger Erfahrungsaustausch und ein offener Umgang mit den Lehren aus der Krise notwendig. Das geschieht bisher leider zu wenig. Auch das Straubinger Tagblatt pocht auf eine selbstkritischere Kommunikationsstrategie der Regierenden. Seriös wäre es, den Menschen zu versprechen, dass man die Beschränkungen keinen Tag länger aufrecht erhält als unbedingt nötig. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die aber die Ehrlichkeit erfordert, dass man offen zugibt, nicht hell sehen zu können. Die Menschen würden dies eher verstehen als Ankündigungen, die dann wieder zu Enttäuschungen führen. Und die Leipziger Volkszeitung gibt sich in Anbetracht der Stimmung in der Bevölkerung alarmiert. Es macht sich gerade eine Perspektivlosigkeit breit, die gefährlich ist. Man muss nur den Blick zu unseren Nachbarn in den Niederlanden richten, welch zerstörerische Kräfte ein Lockdown auslösen kann. Erst ist die Stimmung gereizt, dann explosiv.
Unsere Presseschau war das heute Abend. Und in Fazit geht es bei Marietta Schwarz gleich weiter mit dem Blick auf die russische Protestbewegung, dann im Interview mit dem Schriftsteller Wladimir Kaminer. Das war unser Journal vor Mitternacht heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Viel Spaß gleich noch im folgenden Programm und einen guten Abend. Im Studio war Sandra Schulz.